Das letzte Mal haben wir uns die Frage gestellt, was Diokletian eigentlich vorgefunden hat, welchen Scherbenhaufen er zu übernehmen hatte. Und wir haben uns dieses Trümmerfeld eigentlich ziemlich genau angesehen.
Dieses Mal werden wir versuchen herauszufinden, wie er darauf reagiert hat und wie sich das auf die Provinzen an der Donau ausgewirkt hat.
Hallo und herzlich willkommen aus Wien. Ihr hört meine Geschichte Österreichs, den Podcast, der der Frage nachgeht, wie Österreich zu dem wurde, was es heute ist. Heute wird Diokletian an die Macht kommen und in der Folge das Reich restrukturieren. Er wird das Fundament für die Aufteilung in Ost- und Westrom legen. Seine Verwaltungsreform wird Byzanz für ein weiteres Jahrtausend prägen. Seine militärisch-strategische Neuausrichtung trägt zur Stabilisierung des Donauraums bei und wird neue Dynamik initiieren. Das Reich wird weder verwaltungstechnisch noch militärisch wiederzuerkennen sein. Ob das Reich dadurch noch zu retten war? Naja, die Antwort hängt zu einem guten Teil davon ab, wie man das Römische Reich definiert und was man unter retten versteht. Wir werden sehen. Ich bin der Wolfgang, euer staatlich geprüfter Fremdenführer und Geschichte-Freak. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß mit
Folge 6 Diokletians Verwaltungsreform. Willkommen in der Spätantike.
Wir befinden uns also im 3. Jahrhundert in den 280er Jahren. Kaiser Probus ist ermordet worden. Carus ist jetzt Kaiser mit zwei Söhnen. Im Senat keimt die Hoffnung auf, dass sich wieder so etwas wie eine Dynastie etablieren könnte. Nicht zuletzt deshalb, weil Carus aus einer Familie Nobilis stammt. Nun, mit dieser Hoffnung verbindet sich, wie so oft, die Erwartung von Stabilität. Naja, zwei Jahre später werden alle drei tot sein. Wieder nix. Carus macht sich zunächst daran, die Nordgrenze zu sichern und gleichzeitig die Perser in Schach zu halten. Um die Lage im Zentrum zu stabilisieren, schickt er seinen Sohn Carinus nach Rom als gleichberechtigten Augustus. Auch natürlich, um die dynastische Nachfolge abzusichern. Der Senat in Rom akzeptiert das ohne Widerspruch. Der jüngere Sohn Numerian zieht gemeinsam mit seinem Vater um das Jahr 283 nach Persien. Das Persische Reich hat seine internen Nachfolgekonflikte zwar halbwegs überstanden, ist aber weiterhin äußerst anfällig, zumal es militärisch im Osten gebunden ist, dort, wo wir heute Afghanistan verorten würden. Für Rom bedeutet das mehr oder weniger freies Spiel. Der Feldzug verläuft bemerkenswert problemlos, der westliche Teil des Persischen Reiches wird ohne nennenswerten Widerstand besetzt. Ein voller Erfolg. Man darf aber natürlich nie eine Instanz außer Acht lassen. Die Götter natürlich. Carus stirbt. Ob Herzinfarkt, Krankheit, niemand weiß es. Doch kursiert eine Geschichte, die für die abergläubischen Römer ein gefundenes Fressen ist. Angeblich wurde Carus von einem Blitz erschlagen. Das kann kein Zufall sein. Es kann darauf nur eine Reaktion geben. Numerian zieht sich zurück. Eine Entscheidung, die sich hervorragend religiös begründen lässt. Die Götter sind bekanntlich immer eine gute Ausrede. Es wäre ohnehin illusorisch gewesen, dieses Gebiet dauerhaft zu halten. Und dann, im Jahr 284, wird auch noch Numerian krank. Eine Augeninfektion heißt es. Und er stirbt. Die Götter. Schon wieder. Nun schreiten die Prätorianer in Pannonien und Illyrien zur Tat und suchen einen Nachfolger. Allerdings, es gibt ein Problem. In Rom sitzt nämlich bereits ein Augustus, Carinus. Sollte man ihn nicht anerkennen, ist ein Bürgerkrieg faktisch unvermeidlich. Gleichzeitig aber eröffnet sich die Gelegenheit, wieder einen Mann aus den eigenen Reihen an die Macht zu bringen, noch dazu einen Illyrer. Und offenbar ist das ein Risiko, das man bereit ist einzugehen und am 20. November 284 fällt die Entscheidung. Und diese Wahl ist zumindest auf den ersten Blick ziemlich überraschend. Ein Karrieresoldat namens Diokles. Kein großer Feldherr, keine spektakulären Siege, Befehlshaber über eine noch vergleichsweise kleine Truppe, immerhin aber die Bodyguard-Kavallerie des Kaisers, also der innerste Machtzirkel. Und vor allem, er ist ein Mann mit einem über Jahre aufgebauten Netzwerk und das greift jetzt. Was wir über sein früheres Leben wissen, ist ja, fragmentarisch. Wahrscheinlich wurde er um 240 irgendwo in Pannonien geboren. Er tritt in die Armee ein, etwa zu einer Zeit, als Valerian in Gefangenschaft gerät. Unter Carus steigt er zum Kommandanten der Leibgarde auf und bekleidet schließlich sogar das Konsulat. Zunächst ist er nichts weiter als ein weiterer Soldatenkaiser, ein weiterer Usurpator. Erst einmal muss er den Carinus loswerden. Und er beginnt gezielt mit Propaganda. Carinus sei tyrannisch, verhasst sei er und illegitim. Daraus ergibt sich fast zwangsläufig sozusagen die moralische Pflicht eines jeden Römers zum Widerstand, weshalb Diokles in Pannonien ein Heer aufstellt und nach Westen marschiert. Klarerweise reagierte Carinus. Und er reagiert genauso, wie es zu erwarten war. Zieht dem Diokles mit einer eigenen Armee entgegen. Auf dem Weg nach Pannonien schlägt er noch den einen oder anderen kleinen Aufstand nieder. Nichts, was ihn ernsthaft aufhalten könnte. Im Jahr 285, irgendwo in Moesien, also im heutigen Serbien, treffen die beiden Armeen aufeinander. Und die Ausgangslage ist alles andere als günstig für Diokles. Carinus ist ein begabter Feldherr und seine Truppen sind jenen des Diokles haushoch überlegen. Jetzt ist schon wieder was passiert. Carinus wird ermordet. Der neue Augustus heißt Diokles. Weil man mit diesem Namen aber nichts anfangen kann, nennt er sich fortan Gaius Aurelius Valerius Diocletianus. Ich liebe diese lateinischen Namen. Aus Diokles wird Diocletian. Über Jahrzehnte hinweg hatten die meisten Kaiser also eigentlich nicht einmal einen Tag Vorlauf, bevor sie an die Macht kamen. Entsprechend planlos sind die dann an die Sache herangegangen. Sehr schnell aber soll deutlich werden, dass mit Diokles ein anderes Kaliber in Purpur gewickelt war. Er hatte sich nämlich tatsächlich überlegt, wie diese Krise zu bewältigen wäre. Er hatte einen Plan und er begann sofort damit, ihn umzusetzen. Mit allem, was dazugehört, Prise Improvisation und eine gehörige Portion Brutalität. Sein erstes Ziel war klar, keine Usurpatoren mehr. Und in seiner Logik bedeutete das zunächst, dass die stärkste Armee immer beim Kaiser selbst sein musste. Der Kaiser als militärisches Zentrum, gebündelte Schlagkraft, vor allem maximale Kontrolle, bestmögliche Verteidigung für den Kaiser. Nur genau das führt natürlich auch in eine Sackgasse, denn dieser Kaiser müsste dann permanent zwischen Britannien im Westen und Persien im Osten hin und her hecheln, um das Reich zu verteidigen. Das ist aber nicht nur praktisch unmöglich, es würde ja auch ständig irgendwelche neuen Fronten aufreißen. Die Konsequenz, die dann der Diokletian daraus zieht, ist so zwingend wie simpel. Wir brauchen zwei Kaiser. Einen im Osten und einen im Westen. Das ist jetzt nicht wirklich eine neue Idee. Mitkaiser hat es immer schon gegeben. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, fast immer im Rahmen dynastischer Überlegungen. Vater und Sohn, Brüder, Neffen, irgendwelche familiären Konstruktionen. Es ging nie um die Frage, wie man das Reich am effizientesten regiert. Es ging um Machterhalt innerhalb einer Familie. Diokletian denkt da anders, ein bisschen anders. Er denkt in Kategorien von Machbarkeit, natürlich auch von Macht, aber funktional. Seine Grundidee ist fast schon banal in ihrer Klarheit. Zwei Kaiser schaffen mehr als einer. Das ist kein ideologisches Konzept, das ist purer Pragmatismus, militärisch wie verwaltungstechnisch. Und wenn es Fragen gibt, davon geht der Diokletian aus, die ausschließlich vom Kaiser selbst beantwortet werden können, dann können zwei Kaiser doppelt so viele Entscheidungen treffen. Bleibt die entscheidende Frage, wem kann man diese Macht anvertrauen, wem kann man trauen? Seine Wahl fällt auf Maximian. Geboren irgendwann in der Mitte des 3. Jahrhunderts, möglicherweise Jahr 250, irgendwo in Sirmium, dem heutigen Sremska Mitrovica in Serbien. Ein Mann aus einfachen Verhältnissen, ein Humili Loco Natus, wahrscheinlich ursprünglich sowas ähnliches wie ein Viehhirte. Aus seiner frühen Karriere wissen wir faktisch nichts. Was wir aber wissen, reicht völlig. Er ist ein fähiger General, diszipliniert und am allerwichtigsten, er ist kein politischer Kopf. Und genau das ist der Punkt. Maximilian hat keine großen eigenen Ambitionen, kein politisches Talent. Für Diokletian heißt das kein Risiko, kein Konkurrent. Die Rollen sind von Anfang an klar verteilt. Diokletian übernimmt den Osten mit Residenz in Nikomedia, strategisch perfekt gelegen am Marmara-Meer am heutigen Golf von Izmit. Unweit jener Stadt, die eine Generation später zum römischen Machtzentrum für das kommende Jahrtausend werden sollte, nämlich Byzantium. Von Nikomedia aus hat Diokletian sowohl die Donaugrenze als auch das Persische Reich im Blick. Maximian dagegen geht in den Westen und verlegt die kaiserliche Residenz kurzerhand von Rom nach Mailand. Näher an den neuralgischen Punkten, näher an den germanischen Grenzen. In Rom sitzen einsam und verlassen von Diokletian völlig negiert die Senatoren mit ihren wichtigen Namen, ihren unermesslichen Reichtümern, aber eigentlich mittlerweile völlig bedeutungslos. Der eine oder andere Senator darf sich noch in einer kleinen Provinz in Italien wichtig machen. Das höchste Amt, das die Senatoren anstreben können, ist bestenfalls der Praefectus Urbi, eine Art Bürgermeister von Rom also. Für Diokletian sind diese senatorischen Wichtigtuer vor allem eins: störend. Währenddessen passiert an den Grenzen das, was im 3. Jahrhundert ständig passiert. Maximian hat massive Probleme in Britannien und Nordgallien. Dort ruft sich ein General zum Gegenkaiser aus, Carausius. Der baut sich in Britannien ein eigenes Reich auf. Wieder einer. Maximian versucht ihn mit einer Flotte zurückzuholen und scheitert. Während Maximian gleichzeitig Alemannen und Burgunder in Schach hält, verliert er gegen Carausius die Kontrolle und der setzt noch einen drauf. Er nennt sich selbst Augustus. Das bringt die gesamte Ordnung ins Wanken. Jetzt steht plötzlich ein weiterer Augustus im Raum, und zwar einer, der sich diesen Titel einfach selber gegeben hat. PR-technisch ist das ein Desaster. Ein Kaiser, ein Cäsar, der faktisch akzeptieren muss, dass ein selbsternannter Augustus ein eigenes Reich betreibt, na das ist schwer vermittelbar. Die Antwort Diokletians ist radikal. Die Legitimation des Kaisers muss wieder vom Kaiser selbst ausgehen oder noch besser von oben, von ganz oben, von den Göttern. Damit legt Diokletian das Fundament für die nächsten 100 Jahre. Der Kaiser wird sakral überhöht und er selbst beginnt, diese neue Realität aktiv zu inszenieren. Er lässt verbreiten, dass er nicht von Soldaten zum Kaiser gemacht wurde, sondern von Jupiter persönlich. Man kann jetzt nicht behaupten, dass er fantasielos gewesen wäre. Bescheiden aber auch nicht. Ob er es geglaubt hat, na ehrlich gesagt ist das zweitrangig. Entscheidend ist, dass es funktionierte. Es passte perfekt in ein autokratisches System. Der alte Gedanke vom Kaiser als Primus inter pares, als Erster untergleichen, das war mal. Das war dem Diokletian viel zu woke. Diokletian verabschiedet sich von der Öffentlichkeit. Die ersten Kaiser sind durch die Straßen spaziert und waren ansprechbar. Nach dem Motto, du Kaiser, das Laub vom Olivenbaum meines Nachbars versaut mir ständig mein Swimmingpool, kannst du nicht was unternehmen? Naja, fast so ähnlich. Wer aber an Diokletian rankommen wollte, machte das schriftlich, mit Hilfe eines Anwalts. Audienzen fanden nur in Ausnahmefällen statt. Irgendwo im letzten Winkel seiner Residenz, seines Palastes, nachdem man durch unendliche Gänge geschleust wurde. Und dort saß dann Kaiser Diokletian. gleichsam entrückter Gott, Diokletian, und wer überleben wollte, sollte besser dem Kaiser nicht in die Augen schauen, bevor er dazu aufgefordert wurde. Und dann blendete den Besucher purpurne Seide. Der Kaiser ist Herr und Meister, Gott gleich oder ähnlich zumindest. Diokletian selbst nennt sich sogar Jupiter. Maximian wird kurzerhand zu seinem Werkzeug, Herkules. Man staunt und erkennt den Unterschied. Blöd halt, dass dieser Kaiser Herkules die Rückeroberung Britanniens vom Carausius langfristig vermasselt. Selbst als Diokletian ihm zu Hilfe eilt, ändert sich daran nichts und Carausius geht aus der ganzen Sache gestärkt hervor. Diokletian, wie gesagt, hat einen Plan, ist aber der Idee, gelegentlich zu improvisieren, nicht gänzlich abgeneigt. Also denkt er sich, no, zwei Kaiser sind wohl nicht genug, machen wir doch einfach vier daraus. Zwei Augusti mit jeweils einem Unterkaiser, Caesares genannt. Na, wir schmeißen das alles in den magischen Geschichtsbecher, schütteln ein bisschen und herauskommt das, was als Tetrarchie bekannt ist, die Herrschaft der Vier. Ein bisschen vorsichtig muss man sein, die Römer selbst nannten dieses Ungetüm natürlich nicht Tetrarchie, das ist ein Begriff, der dann irgendwann im späten 18. Jahrhundert aufkommt, im Zuge des die Antike romantisierenden Historismus. An sich ist die Tetrarchie ja keine blöde Idee. Wenn der Augustus bzw. die Augusti sterben oder besser noch, gemeinsam nach 20 Jahren in Pension gehen, werden die Cäsaren automatisch zu Augusti und ernennen neue Cäsaren und das ganze Werk rennt und rennt und rennt. Keine Nachfolgekriege, keine Soldatenkaiser, keine Bürgerkriege. Pax Romana Perpetua. Außerdem, vier Kaiser schaffen mehr als zwei und somit betreten Constantius im Nordwesten und Galerius im Nordosten die Bühne. Idee gut, Ausführung eher weniger. Die Tetrarchie als Konzept wird nicht überleben. Dennoch zählt diese Phase zu einem der wichtigsten Abschnitte der römischen Geschichte. Nicht nur, weil sie den Weg vorzeichnet für Konstantin den Großen, Konstantinopel, Ostrom und weitere 1200 Jahre römischer Geschichte, sondern vor allem für die Zeitgenossen. Das riesige römische Reich wird zumindest für die nächsten Jahrzehnte infolge militärischer und administrativer Fragmentierung wieder regierbar, verteidigbar und nicht zuletzt finanzierbar. Diese weitreiche Veränderung ist, wenn auch erst der Anfang der Reformen, deutlich spürbar und bedeutet auch für den Durchschnittsrömer vor allem eines: Stabilität. Im Nordwesten haben wir also Constantius. Der wird zwar insofern interessant, als er der Vater Konstantin des Großen ist, für unsere Region, für unsere Provinzen, aber bleibt er eher von nachgeordneter Bedeutung. Die zentrale Figur ist hier eindeutig Galerian. Alle vier Herrscher waren angehalten, im Namen der jeweils anderen Münzen zu prägen. Das ist symbolisch wichtig, um die Reichseinheit zu demonstrieren. Und kein Augustus, kein Cäsar konnte sich darauf ausreden, er sei nicht zuständig. Galerius richtet seine Residenz in Sirmium ein, im heutigen Serbien. Constantius wiederum residiert in Trier, das ja bereits unter Postumus eine zentrale Rolle gespielt hat. In Britannien gelingt es Constantius, gegen Carausius erfolgreich vorzugehen. Ein Erfolg, der seine Position im Nordwesten erheblich stärkt. Er wird zum Helden hochstilisiert und kann dort oben fortan machen, was er will. Die Aufteilung der kaiserlichen Macht und Aufgaben ist nicht das Ende Diokletians Überlegungen, eher erst der Anfang. Das grundlegende Ziel dieser Tetrarchie ist klar. Wo immer sich ein Römer aufhält, sofern er sich auf römischem Boden befindet, soll das römische Reich zur Stelle sein. Es sollen die Dinge, die einen Staat ausmachen, endlich wieder funktionieren. Und zwar durch alle Hierarchien durch. Von Diokletian bis zum Pferdepfleger der Poststationen. Keine Ausreden mehr. Die Ausreden dafür, dass im Reich eigentlich nichts mehr wirklich weiterging, lagen an sich auf der Hand. Einfach zu viel Arbeit. Diogenes sah das im Prinzip genauso. Zu viel Arbeit, weil die Provinzen zu groß waren, die Beamtenschaft zu klein. Diogenes Schlussfolgerung ist so logisch wie radikal. Er verkleinert die Provinzen. Aus 45 bis 50 Provinzen, so klar ist das nicht, macht er schließlich 97. Die Zahlen variieren, außerdem erweisen sich die Grenzen als relativ flexibel. Und Diogenes vergrößert die Administration. Man halte sich vor Augen, dass das Römische Reich zu diesem Zeitpunkt zwischen 80 und vielleicht 100 Millionen Einwohner hatte. Und Diogenes erhöht die Anzahl der Beamten von gerade mal 15.000 auf 30.000. Also man kann da jetzt nicht wirklich von einer überbordenden Bürokratie reden. Es ergeben sich aber natürlich auch Nachteile. Vor allem dann, wenn es Projekte gibt, die über Provinzgrenzen hinausgehen. Die Lösung? Eine weitere Hierarchieebene zwischen den Kaisern und den Provinzen wird eingeführt. Die Diözesen. 12 an der Zahl. So, und was haben wir jetzt? Ein Reich, 4 Teilreiche, 12 Diözesen, 100 Provinzen und einen ganzen Haufen Städte. Eine klar definierte Administrationshierarchie mit klar definierten Aufgaben. Die neu zu gestaltenden Provinzen direkt an Donau und Rhein sollen, an sich ist das ja tatsächlich logisch, militärische Agenten erfüllen und somit administrativ heruntergestellt werden. Die Provinzen im Hinterland werden zu administrativen Hochburgen. Das Militär spielt eine untergeordnete Rolle. Naja, wir sollten eines nicht vergessen. Alles, was Diogenes macht, ist einem großen Ziel untergeordnet. Sicherheit. Das Militär muss funktionieren. Die Gesellschaft ist eine Militärgesellschaft. Der Armee wird alles andere untergeordnet. Untergeordnete militärische Rolle bedeutet bei Diogenes, also überspitzt formuliert, ja nicht 20% der Bevölkerung sind Soldaten, sondern nur 10%. So überspitzt ist das gar nicht. Diogenes baut das Militär aus. Er verdoppelt die Anzahl an Soldaten bzw. Söldnern. Es sind jetzt circa eine 500.000. Wir reden da von ungefähr 1% der Gesamtbevölkerung. Es ist völlig klar, Vergleiche sind hier völlig ahistorisch, aber sie schaffen vielleicht ein bisschen einen Eindruck. Das ist 2,5-mal so viel wie in den modernen USA. 5-mal so viel wie im heutigen Deutschland. Dazu kommt, dass die römischen Soldaten in den Städten stationiert sind, wo ungefähr 10-20% der römischen Gesamtbevölkerung leben. Nur 10-20%. Man kann sich vorstellen, wie dominant das Militär für das Stadtbild war. Schauen wir jetzt einmal, wie sich die Provinzaufteilung auf Rätien, Noricum und Pannonien ausgewirkt hat. Rätien zerfällt in 2 neue Provinzen. Rätia Prima, ganz im Westen, mit dem heutigen Chur als Zentrum. Wenig urbanisiert und defensiv ausgerichtet. Anders die Rätia Secunda, mit Augsburg als Hauptstadt. Hier spielt das Militär die Hauptrolle. Noricum wird aufgeteilt in Noricum Ripense, auf Deutsch Ufer Noricum, mit der Garnisonsstadt Ovilava, dem heutigen Wels, als militärisches Zentrum und Noricum Mediterraneum oder Binnen Noricum, mit den Karnischen Alpen als Südgrenze. Virunum war das Verwaltungszentrum dieser Provinz. Virunum, eine Stadt, für die es keine moderne Entsprechung gibt. Die Siedlungsaufgabe erfolgt irgendwann in der Spätantike. Eine Ausgrabungsstätte gibt es. Am Zollfeld, nahe des Magdalensberges in Kärnten, zwischen St. Veit und der Glan und Klagenfurt. Richtig verwirrend wird's mit Pannonien. Das wird am stärksten frakturiert. 4 neue Provinzen entstehen. Die meisten entlang der Donau. Zunächst einmal Pannonia Prima, um Savaria herum, dem heutigen Sombatae. Sowohl Vindobona als auch Carnuntum gehören zu dieser Provinz und sichern die Donau gegen die Germanen. Gegen Westen reicht diese Provinz bis an den Unterlauf der Mur. östlich davon haben wir Pannonia Valeria mit dem heutigen Page als Zentrum. Pannonia Secunda dann ganz am Unterlauf der Donau in Serbien. Sirmium liegt genau dort, Sremska Mitrovica, die Residenzstadt des Galerius, also nicht nur das militärische Zentrum dieser Provinz, sondern des Teilreiches im Nordosten. Das sind also die drei pannonischen Provinzen entlang der Donau. Pannonia Prima, Pannonia Valeria, Pannonia Secunda und dann haben wir noch die Pannonia Savia. Ganz grob ist das Slowenien plus ein bisschen was. Die beiden rätischen Provinzen werden der Diözese Italia unterstellt, sind also in Westrom. Die norischen und pannonischen Provinzen werden gemeinsam mit Illyria und Dalmatia zur Diözese Pannonia zusammengefasst, in Ostrom. Als ob das Ganze nicht schon verwirrend genug wäre, jetzt heißt die Diözese auch noch Pannonia. Und deshalb, wem es schwer fällt, sich das Ganze bildhaft vorzustellen, der kann ausnahmsweise kurz auf den Bildschirm schauen. Ihr findet dort eine Karte, die einigermaßen die Provinzen und Diözesen wiedergibt. Einigermaßen? Naja, die Grenzen sind flexibel, verschieben sich regelmäßig. Dazu kommt, dass die Grenzen der administrativen und militärischen Apparate nicht hundertprozentig identisch sind. Die Rezia Secunda an der Donau etwa untersteht als Provinz in der Diözese Italia administrativ dem Maximian, militärisch aber hat Galerian das Sagen. Das passt perfekt zur Idee Diokletian. Keine Reichsteilung, alle für einen, einer für alle. Und natürlich braucht jeder Verein einen Vereinshäuptling. Der Diözesanshäuptling nennt sich Vicarius. Oder Vikar. Es tauchen hier zwei Begriffe auf, die allseits bekannt sind, aber vielleicht gerade deshalb zu Fehlinterpretationen verleiten könnten. Die Kirche übernimmt sie nicht einfach, sondern wächst in eine Struktur hinein nach dem Motto, nehmen was da ist, anpassen an interne Notwendigkeiten. Die kirchlichen Diözesen entstehen in den größeren Städten und entlang der Provinzgrenzen, nicht entlang der diokletianischen Diözesangrenzen. Vicarius wird auf seine ursprüngliche Bedeutung zurückgeführt, Stellvertreter. So wird sich ein päpstlicher Vikar entwickeln, aus dem Stellvertreter des Kaisers wird der Stellvertreter des Papstes, dann ein Generalvikar als Stellvertreter der Bischöfe, und ein Pfarrvikar. Mehr dazu in ein paar Wochen dann, wenn wir für ein, zwei Folgen die Entstehung der Kirche in den Mittelpunkt stellen. Eine Stufe darunter bei den Provinzen wird es ein bisschen diverser. Es gibt nämlich wichtige Provinzen und wichtigere. Ich formuliere das ganz gezielt so. Für Diokletian waren nämlich alle Provinzen an sich gleich viel wert, theoretisch, staatsphilosophisch, wenn ihr wollt. Auch er musste sich dem Diktat des Faktischen beugen, der Realpolitik, wie auch immer. Wichtigere Provinzen wurden von Consulares oder, klingt nicht ungefährlich, Correctores geleitet, etwa in Afrika oder Asien. Die weniger wichtigen von einem Präses. Und das traf auf die österreichischen Provinzen zu. Administrativ ein eindeutiges Downgrading. Militärisch allerdings wurde jede einzelne unserer neuen Provinzen von einem Dux befehligt. Schaut man nach Italien, werden mehrere Provinzen einem solchen Dux unterstellt. Die Botschaft war klar, der Grund natürlich auch. Dass Galerian militärisch auch in Rätien das Sagen hatte, war eben eine Konsequenz daraus. Militärisch-strategisch hat sich unter Diokletian Entscheidendes getan, verändert. Vor allem Galerian an der Donau war maßgebend daran beteiligt, diese neue strategische Ausrichtung umzusetzen, und zwar eigentlich sehr erfolgreich. Die Situation an der Donaugrenze lässt sich im Grunde in einem Satz zusammenfassen. Es gab keine großen Schlachten mehr, keine riesigen Armeen, die aufeinandertreffen, sondern gezielte Strafexpeditionen mit schnellen Eingreiftruppen. Es herrschte nicht Krieg, sondern ein kontrollierter Konflikt mit einzelnen Herden. Und diese Feuer wurden schnell, gezielt und brutal gelöscht. Okay, das hat sich ein bisschen aus den Fugen geraten, ein bisschen länger waren, aber es ist immer noch ein Satz. Na, wie auch immer. Im Detail schaut es folgendermaßen aus. Zur Zeit Galerians gibt es an der Donaugrenze, an der Donaufront nicht mehr den großen, klar erzählbaren Krieg, wie noch im 2. Jahrhundert unter Marcus Aurelius. Was stattdessen passiert, ist deutlich unspektakulärer und deshalb nicht weniger interessant. Militärische Routine. Mehrere kleine Feldzüge, manchmal sogar gleichzeitig. Wiederkehrende Strafexpeditionen durch kleine Eingreiftruppen. Kein großer Wurf, sondern ein System permanenter Reaktion. Die Gegner sind dabei wenig überraschend. Karpen, Jasügen und daneben auch noch einige gotische Verbände, die immer wieder in Erscheinung treten, ohne dass daraus ein klar umrissener Krieg wird. Das eigentliche Problem sind die Quellen. Eine der wenigen literarischen Stimmen ist Lactantius, ein spätantiker christlicher Autor mit klarer Perspektive, mit einer apologetischen Agenda. Dazu kommen Lobreden, offizielle Texte, die Siege feiern und Titel vergeben, wie etwa Carpicus Maximus, aber kaum erklären, was konkret passiert ist. Aber dieser Titel zum Beispiel Carpicus Maximus macht klar, dass es Auseinandersetzungen mit den Karpen gab. Es geht nicht um Expansion, es geht nicht um eine endgültige Entscheidung, es geht eigentlich nur um Stabilisierung. Galerius betreibt Stabilisierungspolitik militärisch organisiert. Die Abläufe an den Grenzen, an der Grenze, an der Donaugrenze folgen dabei einem erstaunlich gleichförmlich fast Fadenmuster. Überfälle, römische Gegenstöße, Strafexpeditionen, kurze Ruhephasen und dann wieder von vorne. Kein Anfang, kein Ende, kein Höhepunkt. Immer dasselbe. Römisches Grenzsystem im Dauerbetrieb. Archäologisch ist das deutlich greifbarer als in den Texten. Der Limes wird ausgebaut, verstärkt und vor allem verdichtet. Die einzelnen Kastelle rücken näher zueinander. Truppen werden neu verteilt und das Entscheidende, es entstehen mehr Einheiten, aber kleinere. Lokal gebunden, schneller verfügbar, weniger mobil im großen Maßstab, aber extrem reagibel. Das ist jetzt kein offensives Konzept, das ist schlicht und ergreifend Krisenmanagement. In Noricum, da gibt es faktisch überhaupt nichts. Keine belegbaren Gefechte, keine großen Ereignisse. Noricum ist Durchmarschgebiet, Versorgungsraum und Reserve. Und damit zum entscheidenden Punkt. Die Situation bedeutet nicht, dass die Donaugrenze gesichert ist. Sie bedeutet nur, dass sie gehalten wird, dass sie verwaltet wird. Die Krise des 3. Jahrhunderts ist somit nicht wirklich vorbei. Sie hat nur ihre Form verändert. Sie wird einfach verwaltet. Aus der diokletianischen Verwaltungsreform ergibt sich also eine klare, eindeutige Trennung von Administration und Militär. Was früher ein Statthalter erledigt hat, wird jetzt von zwei unterschiedlichen Instanzen verantwortet. Mehr Personal, mehr wird erledigt und besser, weil von ausgewiesenen Spezialisten. Diokletian ist sicher glücklich. Oder fast. Er nämlich, der Kaiser, sieht sich in Arbeit untergehen und braucht einen Assistenten. Und jetzt erledigt er mehrere Fliegen mit einem Schlag. Werfen wir zunächst einen Blick auf die neu geschaffenen Hierarchien. Wir müssen hier zwischen ziviler Verwaltung und dem Militär unterscheiden. Das sind an sich alles Dinge, von denen ich schon geredet habe. Ich fasse also zusammen. Die administrative Hierarchie schaut folgendermaßen aus. Gibt es einmal die Augusti, darunter die Caesares, auf der Diözesansebene den Vikarius und für die Provinzen einen Präses. Auf militärischem Gebiet schaut das folgendermaßen aus und der Unterschied ist offensichtlich. An der Spitze der Kaiser und der Dux auf Provinzebene. Und das war's dann. Militärisch also eine sehr flache, eine bewusst flache Hierarchie. Die Frage ist aber, warum? Diokletian will keine zu starken Militärkommandanten, keine Generäle auf Diözesansebene. Die nämlich wären die ersten Kandidaten gewesen, würde die Nachfrage nach Gegenkaisern wieder steigen. Mit anderen Worten, die flache Struktur ist der Abneigung Diokletians von neuerlichen Usurpationen geschuldet. Schon nicht blöd. Er hat aber ein Problem, und zwar sind das die Prätorianerpräfekten, die Kaisermacher schlechthin. Und was macht Diokletian? Er macht schlicht und ergreifend diese Prätorianerpräfekten zu den Assistenten der Kaiser. Was einst der Befehlshaber der Bodyguards des Kaisers war, wird jetzt zum obersten Staatsmanager. Es geht so weit, dass Diokletian die Unterschriften des Präfekten mit den kaiserlichen Unterschriften gleichsetzt. Dass es verunmöglicht wird, dessen Gerichtsentscheide beim Kaiser zu beeinspruchen und vice versa. Der Präfekt wird gemeinsam mit dem Kaiser zur letzten Entscheidungsinstanz. Welchen Grund also sollte er haben zu revoltieren? Und wer sollte eine solche Revolution mittragen, wenn der Präfekt Beamte befehligt und keine Soldaten? Ein genialer Schachzug. Alles in allem ein klarer Erfolg. Innere Ruhe, keine Usurpationen, die äußeren Feinde, wenn schon nicht besiegt, so zumindest neutralisiert. Was will man mehr? 1992 im Wahlkampf Clinton gegen Bush hat Clintons Wahlstratege James Carville den so brutal simplen Slogan "It's the economy, stupid" geprägt. Eine ganz ohne bevorstehende Wahl war das schon dem Diokletian klar. Ohne die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen, stehen die Überlebenschancen des Römischen Reichs bei ziemlich genau null. Und darum wird es das nächste Mal gehen. Inflationsbekämpfung und Besteuerung. Und dann begeht Diokletian seinen größten Fehler. Und wir werden auch sehen, was seine wirtschaftspolitischen Maßnahmen damit zu tun haben, nämlich die Christenverfolgung. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß im Leben. Ihr hört meine Geschichte Österreichs, den Podcast, in dem wir der Frage nachgehen, wie wurde Österreich. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Wünsche, Beschwerden oder ja, wenn ihr wisst, wie man die Welt retten kann, dann schreibt mir einfach. Ich bin der Wolfgang, euer staatlich geprüfter Fremdenführer und Geschichte-Freak. Bis zum nächsten Mal. Bleibt's gesund und seid lieb zueinander.